Backspin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin Podcast zum 25. Geburtstag von Backspin. Backspin 25. Mein Name ist Nico Backspin und das waren sehr viele Backspins am Anfang, aber es geht ja auch um genau dieses Magazin. Und ich bin auf der Reise durch Deutschland, um mich mit Covergeschichten aus der Geschichte dieses wunderbaren Magazins zu unterhalten. Und ich bin heute in Berlin. Ich bin bei Vartan von den Flying Steps. Hallo Vartan.
Hallo, hallo, hallo.
Erste Aufgabe, die ich immer habe, ist es, dir die Ausgabe zu überreichen, wo Flying Steps auf dem Cover waren. Was ist dein erstes Gefühl, wenn du drauf guckst?
Es ist noch unsere Zeiten im alten Wedding, Naunerplatz. Ich meine, heute sitzen wir als Flying Steps in Kreuzberg,
ja.
Was ja auch noch zu dem Zeitpunkt damals niemals denkbar wäre. Weddinger Jungs in Kreuzberg. Aber heute ist Berlin, Berlin. Und ja, Mann, das ist echt eine unglaubliche Geschichte. Von diesen vielen, vielen Leuten, die auf diesem Cover drauf sind, sind ja nur noch, wie ich so sehe, eigentlich vier Jungs noch aktiv Flying Steps Members. Und der Rest hat sich irgendwie in den Jahren, aufgehört zu tanzen oder haben einen anderen Weg eingeschlagen. Deswegen ist das natürlich eigentlich eine viel Geschichte hier auf diesem Cover.
Das Ganze kommt von 2001, Oktober, November, Ausgabe 30 ist entschieden. Kannst du dich daran erinnern, wo du oder ihr zu dem Zeitpunkt wart? So,
als was Flying Steps, dass wir eigentlich als Flying Steps damals im Jahr 2000, da hatten wir das Battle of the Year gewonnen mit den Flying Steps. War noch zu dem Zeitpunkt auch aktiv, sage ich mal, in der Musik, sage ich mal, Branche, da wir selbst so ein Projekt hatten, in dem wir halt ja als Crew aufgetreten sind in diversen Musikvideoclips. Und unser Zuhause war der Wedding, der Naunauer Platz, da wurde auch das Foto geschossen. Und hier drauf sieht man ein Auto von Buddy Murat. Buddy Murat ist einer von den Black Panthers. Damals noch diese ganzen Gangs, die es damals noch gab. Da waren eigentlich alle nur friedliche, coole Jungs. Aber so, und dann noch ein paar Young Talents, die man auf den Cover sieht. Also das heißt, wir waren damals noch eigentlich mit im aktiven Geschehen der Szene und haben beim Battles teilgenommen. Sehr viel, aber auch gleichzeitig uns im kommerziellen Bereich bewegt.
Es ist genau der Punkt, also wenn man sich wahrscheinlich auch als Laie mit der B-Boy-Szene in Deutschland beschäftigt, wird man immer mal mit den Flying Steps in Verbindung kommen, man wird den Namen mitbekommen, ja. wenn man drin ist, natürlich viel, viel mehr, aber vor allen Dingen auch als Crew aus Deutschland früh auch Erfolge beim internationalen Battle of the Year gefeiert zu haben, war ja schon auch eine besondere Sache. So, kannst du die Geschichte bis dahin so ein bisschen zusammenfassen, wie man bis dahin zu diesem Punkt gekommen ist, dass man quasi auch ein Cover in der Backspin gekriegt hat?
Also es ist so natürlich, dass wir als Flying Steps schon lange und früh aktiv in der Szene waren. 1993 ging unsere Reise los mit den Flying Steps, da wurde die Gruppe gegründet. Und dann haben wir eigentlich damals ja schon als Kiddies, als Jungs immer gedacht, so, okay, ey, wir wollen unbedingt bei Battles teilnehmen. Und dann gab es dieses Battle of the Year. Und es war damals für uns ein Riesentraum, da teilzunehmen. Und mein erstes Battle of the Year war schon 1994. Das war mit Benja Jungs, wir haben uns zusammengetan, sind zum Battle of the Year gefahren. Das war damals noch, glaube ich, in Celle, nicht in Hannover. Und waren als so Newcomer, Youngstars so da gewesen und haben sogar das Ding gewonnen.
Genau.
Mit flinke Füße damals. So hieß dann dieses zusammengeschmissene Team. Ja, und so war es für uns klar, so ey geil, wir wollen Breakdancer sein, wir wollen gerne in dieser Szene mitmischen und anscheinend haben wir ja Talent und sind ja auch gut in dem, was wir machen. Ja, und so haben wir eigentlich fast jedes Jahr am Battle of the Year teilgenommen und waren eigentlich immer erfolgreich unterwegs. Aber irgendwann war der Punkt so, wo wir gesagt haben, okay, aber nur durch Battles ist ja schön und gut, aber irgendwie, was gibt es da draußen noch so und was können wir noch machen? Und dann gab es 1997 gab's ein Angebot von Music Instructor, so hieß es damals. Die haben nach Breakdancern gesucht und unser Anliegen war immer, eigentlich den Leuten zu zeigen, dass eigentlich deutsche Breakdancer eigentlich richtig gut sind, weil immer das Gefühl entstand, dass Leute immer meinten so, eigentlich kommt doch Breakdance aus Amerika oder die Franzosen sind doch viel besser. Wieso die deutsche Szene? Und in der deutschen Szene gab es ja gute Breakdancer, so wie zum Beispiel Battle Squad, Storm, Swift. Also da gab es schon gute Crews, aber irgendwie hat man das Gefühl gehabt, so, es dreht sich alles nur nur in einem geschlossenen Szenekreis, außerhalb weiß keiner, was Breakdance richtig ist. So. Mhm. Und so kam uns auf die Idee zu sagen, dass, ey, lass uns doch an diesem Musikprojekt teilnehmen, das war Elektromusik, und zu sagen, dass, ey, lass uns das einfach mal machen, um zu sehen, oder dass die Leute da draußen, die eigentlich mit Breakdance nichts zu tun haben, dass sie sehen, was ist Breakdance, so, wie, was für ein Level sind wir denn unterwegs. Und das haben wir auch damals erfolgreich gemacht und waren dann halt über Nacht in den Charts mit einer Musik, die eigentlich kein Break-Funk oder kein Funk ist, sondern eigentlich, oder kein Breakbeat, sondern es war einfach nur Elektromusik so. Ja, und so waren wir dann einfach in dem Zeitpunkt zwischen 97 und bis 2000 in den Medien, so in MTV, Viva unterwegs und wurden in TV-Shows eingeladen, waren sogar bei Guinness Buch der Rekorde, da hat Benny damals im Jahr 2000 den Guinness-Rekord gemacht mit dem Headspin. Und somit waren wir eigentlich recht, recht populär gewesen als Flying Steps. Und dann kam auch irgendwann der Punkt, auch 2000 dann, eigentlich haben wir gesagt, wir wollen nie wieder am Battle of the Year teilnehmen, weil wir haben schon genug Battles hinter uns. Wir wollen eigentlich mehr gucken, was da draußen noch geht. Was kann man noch mit Breakdance erreichen? So.
Ja.
Und dann kam eigentlich der Punkt dann nochmal im Jahr 2000, wo dann gesagt wurde, ey, ihr als Flying Steps seid jetzt gerade so populär, ihr repräsentiert Deutschland und das Breakdance, ihr müsst mitmachen. So. Und das war für uns natürlich ein Riesendruck. So. Ich so, okay, ey, wir haben lange Zeit, also letztes Mal haben wir 98 mitgemacht und da auch nur national. Und jetzt sind natürlich voll viele neue Gruppen am Start, die auch extrem gut sind. Ey, können wir das überhaupt halten so? Und können wir dagegen halten? Und können wir es überhaupt schaffen, den ersten Platz zu machen? So? Und deswegen war es für uns eigentlich ein ganz, ganz aufregendes, also ganz aufregende Jahre gewesen. Genau dieser Zwisch zwischen den 90ern und 2000 so. Und ja, und dann haben wir daran teilgenommen und haben das Ding gewonnen. Und ich glaube, da haben wir bewiesen, dass man auch kommerziell sein kann und gleichzeitig aber auch Szene sein kann. Weil viele uns nachgesagt haben, dass wir zu Kommerz geworden sind und dass wir eigentlich den Fokus uns entfernt haben von der Hardcore-Szene und jetzt nicht mehr so drauf haben. Und somit haben wir es wieder bewiesen. Ich glaube, das war mit ein Grund, warum wir dann damals mit auf den Cover kamen.
Der Punkt ist ja aber auch genau das, was du eben beschrieben hast, dass man sich bis vor die 2000er und dann auch vor allen Dingen, wenn es dann beim Backsman-Cover geht, ja schon auch immer so Sellout-Vorwürfen, sobald man ein bisschen zu kommerziell geworden ist, früher noch mehr erwehren musste, als es heute der Fall ist, wo viele Dinge gang und gäbe sind. Was war der Antrieb? Du hast gesagt eben, es ging darum, neue Sachen zu entdecken. Also wo kann man mit Breakdance noch hinkommen? War auch wirklich Geld der Antrieb oder war es auch einfach oder waren schlichtweg die neuen Welten, die man erreichen konnte? Was würdest du sagen, so im Nachhinein?
Na, also eigentlich beides. Also eigentlich einmal, aber ich glaube auch das Problem. Ich glaube, das Problem war, dass wir alle irgendwie vom Tanzen leben wollten. Das war eigentlich der erste Hauptgrund so. Und man hat gemerkt, dass eigentlich nur durch Wettbewerbe das Preisgeld, wenn man mit 8 Leuten das Ding mal geteilt hat, da war nichts mehr übrig. So viel Preisgeld gab es ja gar nicht.
Ich sehe hier gerade so diese Zettel mit, so, das ist ja noch auch, ist auch aus neueren Zeiten, aber es waren ja auch nicht mehr als die 8.000 oder 5.000, was da immer mal auf Flyer-Zetteln stand.
Ja, aber weniger. Es waren sogar viel weniger. Es waren sogar vielleicht nur 2.000 oder 3.000 irgendwas so.
Da lohnt sich nicht ein halbes Jahr für trainieren.
Ein halbes Jahr dafür trainieren und wir haben uns ja auch in der Zeit natürlich auch versucht, ja nebenbei Geld zu verdienen, indem wir halt Theatershows gebaut hatten. Wir haben damals schon früh angefangen zu erkennen, dass eigentlich, wenn du Shows entwickelst, die du auch dann auch gut verbuchen, verkaufen kannst, ich meine, im Corporate-Bereich oder in kulturellen Theatern, wo man dann aufgetreten ist oder in Tanzfestivals. Aber es war immer so, okay, aber wie können wir vielleicht jetzt noch populärer machen? Wie können wir eigentlich damit Geld verdienen, indem wir dann wiederum unserer Leidenschaft nachgehen können, ohne zu gucken, dass wir noch eine Arbeit nebenbei noch machen müssen. Weil wir haben auch viel erlebt, auch in der Zeit, dass in der Zeit in der Szene war.
Guten Tag.
Hallo, da kommt jetzt ganz kurz der Moritz hier mit meinem Shake.
Mit deinem Frühstück. Ego, kannst du auch was?
Danke, wir sind mitten in einer Live-Aufnahme gerade.
Ja,
danke
schön. Crasht so.
Sehr gut, dankeschön.
Nee, so auch mitbekommen in der Szene, dass viele auch die gerade so auch Hardcore-Szene waren, aber auch nebenbei arbeiten mussten. So.
Ja.
Und du hast aber gemerkt, dass das für sie natürlich extrem anstrengend war, gleichzeitig natürlich zu arbeiten den ganzen Tag und dann noch irgendwie seiner Leidenschaft nachzugehen, sei es als DJ, als MC oder als B-Boy oder B-Girl, hat man da schon gemerkt, so, das geht nicht. Und die waren auch nicht so erfolgreich sein, so wie wir, weil wir natürlich uns 100% halt uns dem gewidmet haben. Und somit kam eigentlich der Gedanke zu sagen, okay, wenn wir jetzt natürlich so was Kommerzielles machen, vielleicht werden wir dadurch populärer und mehr gebucht und damit können wir unserer Leidenschaft nachgehen und trotzdem trainieren und trotzdem, und der Tanz ist dann allwertig. Ich muss nicht was anderes machen, sondern ich kann auch tanzen und damit Geld verdienen. So, das war eigentlich der Gedanke auch,
ja.
Ganz klar. Und es hat ja auch irgendwo funktioniert. Trotzdem natürlich wurde uns nachgesagt, ey, das könnt ihr nicht machen. Ey, das ist, ihr verkauft euch da. Und die Musik ist ja auch, ist ja auch nicht Hip-Hop. Und wir so, ja, aber warum seid ihr so verschlossen? So, warum? Ich meine, dadurch wird sich die Szene nicht verändern. Und viele hatten Angst, dass dadurch natürlich Leute glauben, das wäre dann halt, das wäre dann die Musik der Breakdancer, Elektromusik, weißt du?
Ja.
Oder so. Und wieso? Man, nein, ich glaube, wir glauben, dass wir dadurch natürlich noch viel mehr Aufmerksamkeit auf unsere Szene ziehen und auf uns ziehen und zeigen, dass eigentlich das, was wir da machen, das Breakdance, dass das etwas ist, nicht nur hier mit weißen Handschuhen hier ein bisschen rumspasten, sondern nein, Mann, das ist eine wirkliche Leidenschaft und da ist wirklich dahinter eine Kreativität und eine Power, weißt du so? Und das war eigentlich immer der Punkt, mit dem wir uns immer auseinandersetzen mussten. Und heute, nachhinein, wenn jetzt, ich meine, das sind ja auch schon über 20 Jahre her, kommen viele Leute zu uns und sagen es, ey, damals, wo wir das erste Mal Supersonic gesehen hatten, wollten wir sofort mit Breakdance anfangen. Und heute sagen die zu uns, ey, danke, weil durch euch haben wir mit Breakdance angefangen. So, aber eine Menge Leute, also richtig viele, viele Leute kommen bis heute noch und sagen so, ey, ihr habt mich inspiriert mit dem, was ihr da gemacht habt und danke. Und die sind heute mit einer der krassesten Breakdancer der Welt. Also da muss man halt sehen, weißt du. Und ich glaube, oft ist es so, dass wenn man Angst hat, natürlich, dass sich was verändert, sind Leute dann immer sehr vorsichtig. Und ich glaube, manchmal muss man keine Angst haben, sondern man muss es nur richtig und das ehrlich meinen und mit einer bestimmten Leidenschaft vorantreiben. So.
Genau, die Ehrlichkeit, die Leidenschaft, dieses Authentische muss man, glaube ich, immer mit transportieren. Dann wird man auch am Ende des Tages, also wenn man seinen eigenen Weg nicht verlässt, A, den Erfolg an einer Stelle erreichen und B, glaube ich, auch Leute von dem überzeugen können, was man macht. Ja. Das ist aber, was du jetzt ja eben auch sehr gut beschrieben hast, in einer Zeit gewesen, wo es schon noch sehr viel innerhalb einer Hip-Hop-Szene um Realness ging, um das, was darf man nicht, wo sind die Grenzen, hat ihr euch oder hast du dich auch immer als Teil einer Hip-Hop-Szene gefühlt?
Nein, ja, das ist eine sehr gute Frage. Manchmal ja, manchmal nein.
Ja.
Weil ich finde, da waren obwohl man sagt, Hip-Hop ist etwas, wo man sich frei kreativ bewegen kann und trotzdem wurden einem viele Regeln gemacht. Und vieles wurde immer verneint. Und ich glaube, auch was man auch in dem Hip-Hop leider, was ich auch oft mitkriege, ist, dass diese Rumdisserei und manchmal auch diese Negativität, die da ist und wo man Leute eigentlich fertig macht und das in ganz eine falsche Richtung geht. Und ich glaube, eher ist doch, für mich war der Gedanke immer, dass Hip-Hop etwas ist, wo man sich gegenseitig unterstützt und eine Szene oder eine Community gemeinsam nach vorne bringt. Und das war zu dem Zeitpunkt damals leider nicht so. Damals war es wirklich sehr viel Hate, was verbreitet wurde und gerade auch bei uns, weil klar, wir haben da natürlich angefangen, Dinge zu machen, die nicht in der Norm waren, aber trotzdem waren wir uns selber treu. Und haben trotzdem bewiesen, damals auch im Jahr 2000, obwohl wir kommerziell waren, dass wir das Battle of Deer gewinnen konnten. So.
Ja.
Also immer wieder bewiesen so, ey, dann seid doch besser als wir. Also was ist los hier? Weißt du, was soll das? Und das waren immer die dann immer noch gestummt sind dann irgendwann, die uns immer gehatet haben. Und deswegen glaube ich, war es immer schwierig zu sagen, ey, bin ich ein Teil dieser Hip-Hop-Community oder bin ich es nicht? Klar ist Hip-Hop und wird immer das bleiben. So, das hat uns natürlich zu dem noch, was wir sind.
Ja.
Aber ich muss mich nicht mit jedem dann irgendwie tun. Ich gehe nur mit Leuten, die auch open-mind sind und auch vielleicht auch das eine oder andere auch supporten, auch wenn sie es erstmal nicht verstehen. Mhm. Trotzdem erstmal gucken, wer sind denn die Jungs dahinter? Das sind doch nicht irgendwelche, die den Hip-Hop ausnutzen, sondern die sind immer noch einer der Besten. So. Warum dürfen sie dann nicht ein bisschen sich mal rauswagen und Neuland betreten? Und eigentlich ging es auch wirklich darum, um zu zeigen, dass das, was wir da machen, wirklich auf einem hohen Niveau ist. Und nicht nur, unser letzter Ausweg wäre, okay, wir können jetzt mit Balance hier, schaffen wir nichts mehr. Ja, lass uns schnell gucken, was wir noch das irgendwie ausnutzen können. So, nee, im Gegenteil, wir haben gesagt, ey, wir haben die Power, lass das machen. So.
Ja, wir befinden uns mit Ausgabe 30 bei Backspin 2001. Auch in einer Zeit, wo natürlich die Backspin einen gewissen Stellenwert innerhalb der Szene hatte, als Medium, ein Cover, das Strahlkraft hatte. Was war dein Verhältnis zur Backspin? Oder vielleicht auch allgemein gesprochen, so, was denkst du über dieses Magazin oder hast du vor allen Dingen auch zu dem Zeitpunkt gedacht?
Boah, also natürlich war Backspin ein Teil unserer Hip-Hop-Kultur. Also wenn man was wissen wollte, dann hat man natürlich mal reingeschaut, wer ist jetzt auf dem Cover, was wird gerade berichtet. Und ich glaube auch, Backspin war ja auch ein Teil von Battle of Deer. Und Battle of Deer war ja auch für uns ja unser sag mal, B-Boy-Mecker. So, da wollte jeder hin, so, um das Ding zu gewinnen. Und bis heute hat natürlich Battle of Deer und auch das Backspin, ich meine, ich habe selber noch dieses Heft natürlich.
Sehr geil. Das wäre sonst die Ausgabe gewesen, die ich dir gerne geschenkt
habe. Warte ich gerne nochmal.
Gerne.
Ja, und auf jeden Fall, nee, natürlich, wenn es dann darum ging, gerade, ich meine, ich sehe jetzt auch hier noch drauf, hier die ganzen Rapper oder DJs oder Kusava, ich meine, bis heute ist er noch natürlich hier mit am Start. Oder
es war ein
LL Cool J. Nee, LL Cool. Nee, es ist LL Cool J.
Ja,
cool.
Genau.
Nee, aber zum Beispiel hier, Kusavas ist auch ein Berliner, weißt du, einer unserer Jungs, so, der ja auch immer noch mit am Start ist. So. Ja, aber ich meine, das hat natürlich, das, ich glaube, da steht viel über die Hip-Hop-Geschichte drin,
ja.
Gerade auch in Deutschland. Und ich glaube, das, ja, und deswegen glaube ich, ist das ein Stück Geschichte, die da mitgeht.
Ich mag das Cover unheimlich gerne.
Ja.
Weil ich dieses Foto, wie es entstanden ist, also es hat viel mehr Aussage, als wenn man jetzt versucht hätte, hochglanzmäßig etwas in einem Studio zu machen. So, es ist wahrscheinlich auch genauso, wie Flying Steps 2001 gewesen sind, oder?
Ja, ja. Also man muss sich natürlich vorstellen, also ist, das wurde vor dem Jugendclub gemacht, Haus der Jugend,
ja.
Am Nonnerplatz. Und natürlich haben wir als Flying Steps, da sind die eigentlich die OGs alle drauf, Flying Steps, aber diese kleinen Kiddies, die vorne da sind, das waren so kleine Schüler, die sich auch immer in den Trainingsraum reingeschlichen haben und immer mit trainiert haben. Und dann ging es darum, ey, lass mal schnell so ein Foto machen für die Backspin. Und dann sind die Jungs alle einfach mitgekommen und dann haben wir einfach, ich weiß gar nicht mehr, warum wir vor Buddy Murats Outlet-Foto gemacht haben.
Es hat aber auf jeden Fall Charme.
Ich glaube, wir haben viele Bilder gemacht, aber auch so eins. Das war so, man muss wirklich sagen, so, also es war zwischen wirklich Street und wirklich so Pop, weil du musst dir vorstellen, dass wir zu dem Zeitpunkt auch wirklich in allen Fernsehshows waren, die es damals gab, so wie Bravo Super Show oder was weiß ich, wie die ganzen Dinge heißen, wo von tausend von Kiddies da waren und einer Breakdance-Gruppe immer zugehört haben. Und das war genau diese Zeit so, genau diese Zeit. Und dann, ich weiß gar nicht, also, es war einfach witzig, es war einfach unreal, sowas wieder gemacht.
Hast du dich dann wie ein Superstar gefühlt?
Überhaupt nicht, bis heute nicht. Also ich bin ja jemand so, der sehr, sehr, sehr bodenständig ist und ich bin einfach dankbar dafür, das, was ich habe und das, was ich machen darf. Ich darf was machen, was ich liebe. Und ich glaube, das ist das Schönste, was man haben kann. Und deswegen, nee, man, überhaupt nicht. Ich war einfach glücklich und happy, dass wir halt, ja, das machen durften und immer weiter und auch erfolgreich waren in dem, was wir gemacht haben. Ich glaube, es lag einfach daran, weil wir es alles mit voller Liebe gemacht haben.
Kannst du dich ans Interview erinnern eigentlich?
Nee, überhaupt nicht.
Nee?
Gar nicht mehr, nee. Ich glaube, ich habe in meinem Leben schon 1000 Interviews gemacht.
Es ist halt schon insgesamt ein ganz interessantes Interview, weil da schon auch das, was du heute jetzt so beschrieben hast,
ja.
Im Prinzip mit alles aufgenommen wird. A, von der Geschichte bis C zu den Vorwürfen, dass vielleicht Hip-Hop manchmal ein bisschen zu eng ist, dass man sich
ja.
Nicht irgendwelchen Zwängen unterlegen darf. So, das heißt quasi da schon ein bisschen der Kampf um die Freiheit für die Kultur. Jetzt ja. Haben wir jetzt 2019 und selbst in meiner Wahrnehmung, ich kriege wahrscheinlich auch nicht alles mit, was ihr macht,
ja.
Aber gab es jetzt ja in den vergangenen Jahren so viele große Projekte, die immer Flying Steps in Theater, auf eine ganz andere Kunstebene gebracht haben. Fühlst du dich bestätigt in dem, was du gedanklich vielleicht schon 2001 gesehen hast?
Na gut, ich sag mal so, 2001 waren wir noch ein bisschen lost. Also wir wussten, wir wollen irgendwo hin, aber ganz genau wusste ja keiner, wo die Reise hingeht.
Guck dir mal die Bilder hier an, auf genau. Die sieben, die jungen Kiddies, ja. Die da alle sehr fokussiert gucken.
Das sind genau die neun. Also das sind eigentlich so die neun letzten Flying Stepser gewesen. So.
Ja.
Und danach hat sich das ein bisschen verändert. Weil auch, ich glaube auch, guck mal, wir hatten auch, glaube ich, nach 2000, wir hatten unglaublich erfolgreiche Jahre bis 2001, kann ich mich noch erinnern, bis 2002. Aber dann war auch für uns auch irgendwann klar, ey, die Musik ist es ja auch nicht. Wir können ja nicht ewig so Art für Musik tanzen und wir sind selber keine Musiker.
Das ja.
Macht ja irgendwann keinen Sinn. Eigentlich ging es ja nur darum, einfach mal nur populärer zu werden und auf uns aufmerksam zu machen. Und dann ging natürlich wieder die Idee los, was ist es denn, was wir wollen? So? Und eigentlich war dann so klar, so, ey, eigentlich, was wir wollen, sind Shows bauen.
Ja.
Lass uns Shows bauen, weil ich glaube, damit können wir eine Menge Leute begeistern und das können wir auch wirklich. Das haben wir von den ersten Tagen unserer Stunde der Flying Steps immer wieder bewiesen, dass wir die eigentlich mit einer der kreativsten Showentwickler sind, die es gibt. Also in Deutschland sogar, vielleicht Europa, sogar weltweit vielleicht sogar. Und somit haben wir uns natürlich dem wieder gewidmet. Aber auf dem Weg war es einfach nicht einfach, weil es waren immer Corporate-Shows, dann war es immer so kleine Shows von 5 bis 10 Minuten. Aber die haben es auch nicht gerissen. Wir wollten auch nicht ewig auf irgendwelchen Messen tanzen, auf irgendwelchen Galan, auf irgendwelchen Firmenfesten. Das wollten wir auch nicht so. Und irgendwann wurde natürlich, ist immer schwieriger und dann wurde ich auch irgendwann Vater. Und dann kam der Druck immer mehr. Ey, wie lange willst du das noch machen? So, ja. Das ist doch kein Beruf. So. Und auch natürlich so seit der Familie, seit überall her, war dann, ey, du musst diesen Traum aufgeben als Tänzer. So, ey, ihr hattet eine super tolle Zeit. Das ist, hatte keiner so, ey, lass doch die Zeit zu ruhen und geh mal jetzt den normalen Berufsweg. Und ich so, nein, Mann, das kann nicht sein. Und es kann nicht sein, dass wir halt so viele Jahre ja, was in der Sache nachgerannt sind und talentiert waren und das jetzt alles wegzuschmeißen. Und dann kam auch wieder so eine Art natürlich Herausforderung wie das Red Bull Beat Battle damals, was auch an uns angetragen wurde, da macht doch wieder ein Wettbewerb mit. Ey, wieso schon wieder ein Wettbewerb? Also muss ich das schon wieder beweisen? So? Also, wir haben 2000 bewiesen und da war es schon 2005. Und seitens Red Bull war, weil die uns auch damals auch als Opinion Leader in Deutschland Support hatten, meinten, ey, wenn wir euch weiter supporten wollen, müsst ihr wieder was in der Szene machen. So.
Ja.
Ich so, okay, also das heißt, und dann haben die da dieses Red Bull Beat Battle ins Leben gerufen, wo sie die 8 besten Gruppen der Welt eingeladen hatten. Und die sollten eine Show entwickeln und die beste Show gewinnt. So, und das gab so ein Konzept von 8 Minuten. 8 DJs haben 8 verschiedene Mixtapes gemacht und dann sollte sich jeder zeigen, wie kreativ der ist. Gut, dann haben wir gedacht, okay, gut, dann müssen wir es ja wohl machen. So. Und dann haben wir es dann 2005 gemacht und haben das Ding gewonnen. Und nach, weißt du, und obwohl wir wieder schon abgeschrieben waren aus der Szene, dass sie meinten alle so, ey, wir sind eigentlich out, wir sind raus aus der Pop-Szene, wir sind nur noch kommerziell.
Aber das ist doch immer eine krasse Genugtuung immer wieder gewesen,
ja, immer
oder?
Wieder, dann haben wir es wieder bewiesen, und, ey, wieder, okay, und dann hat sogar Red Bull gesehen, weil viele natürlich zu Red Bull gesagt hatten, ja, Flying Steps, es gibt viele tolle andere Gruppen in Deutschland, die es mehr verdient hätten, weil die sind real und die Flying Steps sind nicht mehr real. Und da haben wir wieder bewiesen, nee, wir können immer noch. Und natürlich war es für uns auch eine riesen Erleichterung, Genugtuung, sozusagen, ey, wir können es ja wirklich so. Und dann haben wir das gemacht und dann war für uns klar, okay, ey, eigentlich sind wir wirklich gut in dem, was wir machen. Also so schlecht sind wir nicht. Wir sind stark in der Szene, aber auch stark kommerziell. Und dann war aber so trotzdem der Punkt, ey, wir müssen irgendwie Show bauen. Wir kommen sonst hier aus diesem Wettkampfbereich nicht mehr raus. So. Sonst müssen wir uns beweisen, so, wir müssen uns woanders neu beweisen. Und dann kam dann irgendwann die Idee mit der Tanzschule. So. Ey, lass uns einfach eine Tanzschule aufmachen. Weil wenn wir stark sein wollen, auch in der kommerziellen Schiene und auch in der Chord-Szene, brauchen wir unseren eigenen Raum, wo wir einfach 24/7 trainieren können und uns in beiden Feldern wirklich stark machen können. Und um uns den Raum zu finanzieren, unterrichten wir einfach so. Das war so der erste Grundgedanke. So, dann haben wir es auch wirklich gemacht. 2007 war das dann soweit. Dann hatten wir unseren ersten Raum angemietet und haben dann halt Breakdown-Unterricht, Hip-Hop so unterrichtet. Und dann kam aber auf einmal wieder das Beat-Battle. Um uns eigentlich diesen Raum zu finanzieren, darum ging es ja auch eigentlich, um den irgendwie den Boden zu legen und da jetzt nicht Kredit aufzunehmen,
ja.
War dann natürlich so auch seitens Red Bull oder auch anders, ey, dann nimmt doch das Preisgeld, dann habt ihr doch gleich eine Finanzspritze und könnt euch doch damit doch die Sachen finanzieren, so den Raum und allem drum und dran. Und ja, Titelverteidiger müsst sowieso dran teilnehmen. Wir dachten so, okay, zweimal zu Ding hintereinander zu gewinnen, das ist eigentlich unmöglich so. Das geht ja nicht. Und haben 2007 das dran teilnehmen und haben wieder das Ding gewonnen. So.
Es ist ein sehr interessanter Weg, den du beschreibst, weil das ja an jeder Stelle überall immer der Weg Richtung Kommerzialisierung und dann auch das zu einem Geschäft machen, ja. Dann immer Szene irgendwo dafür sorgt, dass du gefälligst mal wieder den Realness-Faktor, also nochmal kurz bestätigen musst, zurückgehen, gewinnen und dann wieder die nächsten Schritte auf den Weg machen, um zu zeigen, ja, wir gehören dahin.
Wir können, wenn wir wollen. Und das war eigentlich, also das war echt verrückt, das war echt wie... Ja, das war eigentlich unbeschreiblich. Also, das war wie ein Rausch. Also, das heißt, wir haben das Ding wieder gewonnen und dachten so, okay, aber also, was sollen wir noch machen? So, wann werden Leute akzeptieren, dass wir anders sind als die anderen? Wir wollen nicht nur in der Szene bleiben, wir wollen raus, wir wollen neue Sachen machen. Und dann nach 2007 kam dann irgendwann der Gedanke, also eigentlich 2009 war dann irgendwann klar, so nach vielen Überlegungen, was für eine Show wollen wir als Flying Steps bauen? Mhm. Was für eine Hip-Hop-Show? Aber dann haben wir gemerkt, so, ey, damit kommen wir nicht weit. Wir werden dann damit sprechen wir natürlich wieder unsere Leute nur an. Und leider, und das haben wir auch immer gemerkt, auch immer durch unsere Tanzschule gemerkt, dass wir nun Leute anziehen, die sich wirklich mit Hip-Hop beschäftigen. Wir kriegen nicht den Normalverbraucher oder die, weil ich war zu dem Zeitpunkt Vater und in der Schule, wenn ich dann gesagt habe, ich mache Breakdance, haben sich angeguckt, die Leute, wie du machst Breakdance, was ist das für ein Beruf? Weißt du, und hast du gemerkt, so, die können aber nichts anfangen. So.
Ja.
Aber ich will die Leute erreichen. Genau die will ich erreichen. Ich will auch, dass die Leute, deren Kinder zu uns in die Tanzschule schicken und nicht zum Ballett. So. Und so ging das Ganze los. Und dann war dann halt der Punkt, der gesagt hat, okay, weißt du was, wir müssen was auf klassischer Musik machen. Wir müssen die Hochkultur erreichen.
Ja.
Und so war dann 2009 die Idee und 2010 war dann halt der große Erfolg mit Flying Bach.
Ja.
Und das war eigentlich ein Kunstprojekt für uns, für Berlin, um denen allen zu zeigen, wie kunstvoll Breakdance ist und dass es nicht kein Sport ist, sondern dass es wirklich ein Tanz ist, den du zu jeder Musik choreografieren kannst. Und egal wie schwer die Musik ist und egal wie anders die ist, das können wir. Und das haben wir dann halt bewiesen und es war ein Riesenerfolg. Wir hatten 10 Shows und die waren dann über Nacht ausverkauft. Haben wir euch erwartet. Also wir dachten so, ey, das machen wir einmalig in Berlin und vielleicht spielen wir mal irgendwo in einigen Klassik-Festivals und das war's dann auch. Und dann war aber so die Nachfrage danach, ey, das funktioniert gut. Wollen wir vielleicht eine Deutschlandtour machen? Um auch anderen Städten die Chance zu geben, dieses Projekt zu sehen. Und das haben wir auch dann gemacht und das war auch dann auch erfolgreich. Eine Deutschlandtour komplett ausverkauft. Und dann ging es Europa und dann weltweit. Und wir haben 2 Welttouren gemacht und waren mittlerweile über 50 Ländern mit diesem einen Projekt. Und bis heute tut dieses Projekt noch so. Und bis heute verbindet dieses Projekt die Hochkultur und die Straße zu einem. Und egal wer drin war, ob es dann Ältere waren oder Leute aus der Hip-Hop-Kultur, die sind immer rausgegangen und haben gesagt, ey, die Jungs haben echt was Geiles gemacht. Die haben was zusammengebracht, was es so hätte nicht geben können. So. Und ich glaube, das haben wir auch alles nur geschafft und die Akzeptanz, weil alle wussten, ja klar können sie vielleicht selbst machen, weil die haben jetzt schon alles bewiesen, dass sie in der Kurzzeit immer, warum nicht, warum das auch nicht und so. Das heißt, da wurden die Leute immer leiser. So. Irgendwann haben die gesagt, okay, ey. Und ich glaube, viele haben gedacht, das wird nichts. Aber trotzdem ist es was geworden so und mehr als das, was wir erwartet hatten so, oder hätten.
Es heißt ja dann am Ende, dass die Geschichte der Flying Steps auch über die 25 Jahre, die ja das dann auch ja. Dann mittlerweile sind, so ein bisschen wie ein klassischer Hip-Hop-Weg ist, von Kampf durch die Kredibilität innerhalb der Szene, sich da beweisen, die Schritte rausgehen, immer sich wieder zurückversichern müssen, dass man zeigt, was man kann. Aber und es sieht auch von außen für mich so ein bisschen aus, jetzt so in den letzten Jahren und spätestens mit Flying Bach und dem Erfolg, endlich auch da angekommen, wo es in meinen Augen Hip-Hop auch oft hinbringen muss. Das ist halt nicht nur, und wir sind ja beide hier, du hast auch ein bisschen schütteres Haar.
Ja, schon.
Genau, wir sind beide schon einen Tag älter. Zu wissen, dass man etwas macht, was weit mehr Leute auch zu interessieren hat irgendwie, als nur eine kleine Szene. Und das ist das, was früher ja schon immer so ein Problem gewesen ist, dass es sich sehr darin verfangen hat. Und umso schöner auch wahrscheinlich heute zu sehen, wem man alles in einem Publikum erreichen kann, vor welchen Leuten du getanzt hast. Das ist auch nicht, ich wette, es gab zwischendurch auch diese Phasen, wo es dann mal dieses Animateurhafte war, dass der Publikum war, das einfach gejubelt hat, weil ein Typ,
auf jeden Fall.
Typ sich gedreht hat, aber dass man jetzt wahrscheinlich an den Punkt angekommen ist, wo man es vielleicht wirklich geschafft hat, durchzudringen, oder?
Auf jeden Fall, guck mal, wir haben jetzt natürlich nach Flying Bach gab es dann eigentlich dann, also Flying Bach war ja dann eher so eine Art Theater, Konzerthäuser, außergewöhnliche, sagen wir, Venues. Im Bereich der klassischen Musik oder Theater. Danach kamen wir mit der nächsten Show, das war dann halt dann halt so eine Art Blockbuster-Show, Arenenshows mit Flying Illusion. Und dann eigentlich, das war eine reine Hip-Hop-Show, kann man schon wirklich sagen, so, die aber trotzdem eine kleine Geschichte erzählt. Und dann auch zu zeigen, also auch unter einem hohen, sag ich mal, Preissegment der Tickets, man muss sich vorstellen, so von 80 bis 100 Euro, eine Arena zu füllen mit 3.500 bis 4.000 Leuten mit einer Breakdance-Show, hat auch keiner vorher schon gemacht. Und das haben wir auch geschafft.
Ja.
Und da haben wir gezeigt, dass eigentlich Breakdance langsam angekommen ist, auch in der Mainstream als Akzeptanz zu sagen ist, nein, das, sowas muss man sich mal angucken, weil das, was die Leute da auf der Bühne gleich mal bringen, ist Kunst, eine Leistung, Tanz, in allem verbunden so. Und jetzt heute, ich meine, wir sind jetzt im Jahr 2019, sind wir gerade aktuell auch mit einer neuen Show draußen, Flying Pictures, so nennt sich die neue Show. Und da spielen wir gerade in einem Museum, im Hamburger Bahnhof, Museum für Gegenwart Berlin. Und das ist auch eigentlich eine tolle Fusion von verschiedenen Künstlern, wie zum Beispiel die aus Genius, die auch aus der, sag ich mal, aus der Hip-Hop-Generation der 80er kommen mit ganz normalen Breakdance und Graffiti und heute Contemporary Art machen, wie die Flying Steps und dann noch unser Bühnendesigner, der selber Graffiti-Künstler ist und heute Bühnendesigner ist. Die Musik, die wir spielen, ist auch eine klassische Musik von Mussorgsky, aber die übersetzt wurde in die heutige, das eigentlich ein kleines Kammerorchester spielt, ist wie eine Drum Machine, die spielen es beatlastiger, die spielen es wie Hip-Hopper das spielen würden, wir haben einen Beatboxer mit dabei und das Ganze natürlich auch sehr hochkulturell, etwas, was wir machen, was auch so noch nie gab. Und ich glaube, heute als Flying Steps sind wir wirklich irgendwo angekommen, wo man uns unsere Kunst anerkennt, wo man ganz klar sagt, ja, ey, das sind nicht irgendwelche Breakdancer, Nein, die Typen, was die da machen, ist eine Bereicherung für die gesamte Kultur im Bereich Hip-Hop, weil wir versuchen halt immer wiederum zu zeigen, wie kunstvoll das gesamte Hip-Hop-Spektrum ist.
Der Vartan, der 2001 auf dem Cover der Backspin war, hätte der sich damals schon vorstellen können, dass wir beide 2019 in einem gläsernen Konferenzraum in der Flying Steps Academy sitzen, uns über gute alte Zeiten unterhalten und du so und so viele Shows hinter dich gebracht hast, die die Hochkultur erreicht haben?
Nee, also ich glaube, so hätte man sich das niemals ausmalen können. Ich meine, es waren immer irgendwelche Ideen und Träume da, erfolgreich zu sein. Aber wie dieser Erfolg aussieht, das war natürlich nicht erkennbar. Nicht damals 2001, da waren wir noch wirklich noch so... noch auf der Suche dessen, okay, erstmal, ey, wir haben das Tanzen so. Das ist erstmal das, was wir können. Und dann lass mal gucken, was wir dann daraus machen. Nee, dass es heute da ist, wo es ist, schon echt unglaublich. Ich meine, auch unsere Academy, das ist hier unser Headquarter mit 6 Studios, mit über 1000 Schülern haben wir hier und unterrichten mit 35 Dozenten verschiedene Tanzstile von ganz klassischen urbanen Tanzstilen bis auch Modern Jazz Ballett wird hier unterrichtet. Ja, das ist schon der Wahnsinn. Also mittlerweile arbeiten auch für die Flying Steps freiberuflich und Festangestellte, kann ich jetzt schon sagen, so über 50 Leute.
Ja.
Und das ist schon eine Nummer. Also das ist unglaublich. Also, manchmal selber weiß man nicht, wie haben wir es geschafft, überhaupt so weit herzukommen.
Ja. Bist du stolz darauf, dass das alles aus Hip-Hop entstanden ist?
Natürlich. Ich meine, ich muss immer wieder sagen, man muss auch, glaube ich, all denen natürlich danken, die das damals Hip-Hop losgetreten haben in den Ende der 70er, 80er und wir von denen eine Menge lernen konnten und eine Menge Inspiration bekommen haben. Und ich glaube, Hip-Hop ist da noch nicht mal angekommen. Also es ist ja, wir sind immer noch stetig am Wachsen, am sich formen. Also das ist noch keine Form gegossen, sondern es ist immer noch ist lebendig so. Und wir als Flying Steps sind auch noch nicht angekommen, wo wir sagen, okay, das war's jetzt, sondern es sind natürlich neue Ideen und neue Visionen da, die wir noch gerne umsetzen wollen. So, also noch wird man eine Menge noch von den Hip-Hopern hören, glaube ich.
Es klingt auf jeden Fall sehr faszinierend und ich freue mich sehr darauf, dass ich bei dir auch nach so vielen Jahren und um die Brücke hier zu schlagen, auch 18 Jahre nach einer Cover-Story in der Backspin immer noch so viel Feuer für die ganze Sache hast, was die Vergangenheit und auch die Zukunft angeht. Bedanke mich sehr für diesen kleinen Ausflug mit dir. Bin sicher, wir werden uns dann beim nächsten Mal dann auch wieder treffen, wenn es dann um ein Projekt geht. So, für dieses Mal werden wir es sicherlich noch anders regeln. Da kommt Kevin dann nochmal vorbei und spricht nochmal mit Teil über die Show. Mir ging es jetzt darum, 25 Jahre Backspin mit dir zu feiern, mit einer Cover-Story in Ausgabe 30, Flying Steps, Wartan. Yeah. Vielen lieben Dank, es war meine Freude.
Danke auch.
Und bis bald, bis zur nächsten Folge hier auf der Reise durch 25 Jahre Backspin und den Cover-Stories dazu. Bis dahin, ciao.